Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich habe heute einen sehr interessanten Gesprächsgast, Professor Frank Hölzle. Eigentlich muss man sagen Professor Dr. Frank Hölzle, aber da kommen wir gleich noch zu. Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Guten Tag, Herr Professor Hölzle, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Es ist ein spannendes Fach. Ich kann mich mal erinnern, ich habe mal eine multimediale Einstiegsvorlesung von Ihnen damals gehört. Ich glaube, das war auch so eine Art Antrittsvorlesung. Da haben Sie das Fach mal beschrieben. MKG, ein kleines Fach hieß das, glaube ich. Und so klein ist das gar nicht, hat man dann auch tatsächlich gemerkt. Und extrem vielfältig. Aber bevor wir da einsteigen, mal so eine ganz grundsätzliche Frage. Wann haben Sie für sich entschieden, ich möchte Mediziner werden?
Ja, mit 12. Das war ganz einfach. Mit 12. Ja. Also ich habe mich immer für die, also ja, vielleicht für die Anatomie interessiert. Unser Nachbar damals im Schwarzwald, wo ich herkomme, der war der Gemeindeförster und der hat bei der Gelegenheit im Zuge seines Amtes auch immer wieder mal Tiere erlegen müssen oder erlegt und hat die dann ausgenommen. Und ich durfte da dabei sein und das war so eine doppelte Erfahrung. Einerseits war das, was ich so grausam in Erinnerung habe. Auf der anderen Seite war ich aber unglaublich fasziniert, wie sich so Leben dann runter deklinieren, jetzt auf Organe, auf Blutkreislauf, wie das zusammenhängt. Das war eine ganz neue Welt und das fand ich unglaublich faszinierend. Und das in Kombination vielleicht mit Krankheiten, die man so irgendwie gesehen hat und vielleicht heilen kann, war irgendwie so der Anstoß gegeben. Also ich kann mich da noch recht konkret dran erinnern.
Und das Fachgebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, wie kristallisiert sich das dann heraus?
Ja, das ist wie so oft im Leben, dass es wirklich durch auch Ereignisse begründet war. Also ich habe dann fast schon, nicht gegen Widerstände, aber mich entschieden, Medizin zu studieren und das bedeutete für mich, dass ich aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen behüteten Ort mit 600 Sälen nach Berlin aufbrechen musste und zu der Zeit war das schon auch eher assoziiert mit Gefahr, Drogen, Verwahrlosung. Ich weiß nicht, meine Familie oder meine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, wir sehen den Jungen jetzt nie mehr richtig gesund und wohlerhalten wieder. Aber das war alles sekundär. Ich wollte es einfach machen und ich war auch davon begeistert, das zu machen. Und dann also war ich auf dem Weg, eigentlich Chirurg zu werden. Zumindest habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Und dann haben wir in der Medizin, gab es so eine Vorlesung, Zahnmedizin für Mediziner. Und da war unter anderem auch mal ein Bereich für die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie reserviert, die es auch in Berlin gab. Und da kam jemand, übrigens später mein Habilvater, zur Tür rein und der hat uns gezeigt, da war ich 23, glaube ich, hat uns gezeigt, wie er bei Tumorpatienten zum Beispiel aus dem Oberschenkel eine neue Zunge machen kann. Und das war in den 90ern und das war revolutionär, das hat in Deutschland sonst noch niemand operiert. Und der war einfach, hat das gezeigt und in dem Moment war mir klar, ich will das auch lernen. Und dann war es eigentlich klar, dass man den Weg dann geht, weil das so völlig, also es war jetzt nicht irgendwie 90-10, dass ich noch irgendwie abwägen musste oder manchmal macht man so eine Liste, pro und contra, sondern es war einfach völlig klar in dem Moment.
Es war ein recht stationsreicher Weg, den Sie gegangen sind. Ich glaube, das waren 4 Uniklinika, die Sie dann...
Ja, eigentlich kenne ich 5 mittlerweile, weil ich ja auch in Berlin in einem Forschung gemacht habe, im anderen habe ich dann gearbeitet, aber danach war ich noch mal ein bisschen unterwegs, genau.
Ja, und hat sich das nahtlos so aneinander gefügt oder haben Sie auch gewusst, wenn ich dieses Teilgebiet für mich erobern möchte, muss ich auch an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik tätig gewesen sein?
Ja, das hat sich bei mir klar so ergeben. Also in Berlin war es so, dass ich halt in einem, in Benjamin Franklin habe ich zwei Promotionen gemacht. Und ich habe aber, es war wirklich anspruchsvoll, damals Stellen zu bekommen, weil teilweise einfach keine Planstellen frei waren. Und ich habe aber im Virchow-Klinikum, das war die zweite Universität, habe ich ganz direkt nahtlos an mein Studium eine Assistenzarztstelle bekommen, sodass ich da 2 Jahre war. Und dann ist eben mein derjenige, der mich eigentlich mit dem Virus MKG-Chirurgie infiziert hat, ist dann mit 39 oder 40 bei einem Doppelstudium Lehrstudienhaber geworden in Bochum an der Ruhr-Universität. Und der hat mich damals gefragt, ob ich mitgehen würde, ihn unterstützen. Und deshalb kam der Wechsel von Berlin nach Bochum. Und er hat dann auch 7 Jahre später nochmal den Ruf bekommen an die TU München. Und dann war ich damals schon in Bochum leitender Oberarzt. Aber ich habe natürlich auch die Herausforderung angenommen, dann nochmal an einer ganz anderen Universität mit ganz anderen Rahmenbedingungen auch nochmal dann zu arbeiten. Und dann kam letztendlich dann der Ruf nach Aachen, sodass dann eigentlich in dem Fall ganz schnell 5 verschiedene Kliniken oder Unis zusammenkommen. Und so ist es halt die Biografie geworden letztlich.
Wahnsinn. Und wenn Sie Ihren Alltag so heute beschreiben, also als Laie kann man sich das nicht vorstellen, Forschung, Lehre, Versorgung, OP-Betrieb, Stationsvisite, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Wie sieht denn so ein typischer Tag, gibt es den überhaupt und wie sieht der bei Ihnen aus?
Ja, es ist anspruchsvoll auf jeden Fall und ich glaube, dass man sich, bevor man schon anfängt, irgendwie im Klaren sein muss oder Klaren sein sollte, was man eigentlich will. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, bei denen man sich in der Administration oder so verlieren kann. Aber wenn mein Dogma ist, dass ich eigentlich jeden Tag im OP sein will, dann muss ich mir den Tag darum irgendwie aufbauen. Und es ist auch nicht kompliziert. Das Wichtige muss wichtig bleiben und die anderen Sachen, die nicht so wichtig sind, die muss man irgendwie versuchen noch reinzupacken. Und E-Mails oder andere Sachen, die kann man dann auch ein bisschen später machen, aber so der Kernbereich, das muss irgendwie dann schon, das wird eigentlich schon von Patientenarbeit dominiert. Und am Ende des Tages gibt es einem auch die Zufriedenheit. Und letztendlich, am Ende sage ich auch immer hier, wir sind eine Exzellenzuniversität etc., aber wir sind hier am Ende auch ein Krankenhaus. Und wenn wir die Patienten nicht mehr auf höchstem Niveau versorgen und die Patienten nicht mehr gerne zu uns kommen, dann wird alles andere auch keinen großen Sinn mehr machen.
Es ist ja immer so ein bisschen wie bei einem Marathonläufer. Man muss ja irgendwas haben, was einen innerlich mit Kraft versorgt, was einen antreibt. Und Was ist das Prägende bei Ihnen? Ist es die Arbeit mit Patienten oder ist es auch das Forschen?
Ja, es sind ganz viele Dinge, die einem wirklich ein positives Feedback geben. Und jetzt letzte Woche Samstag, also es ist gerade mal jetzt eine Woche her, am Samstag vor einer Woche, haben wir ein Sommerfest gemacht und ich habe mein 10-jähriges gefeiert hier im Klinikum und da waren über 150 Corona-konform 150 Teilnehmer dabei und da waren auch ehemalige Ärzte dabei und das hat mir wieder so klar auch die Verantwortung gezeigt, dass man wirklich also man ist in gewisser Weise Vorbild und man prägt wirklich Menschen, fast Generationen, die das dann weitergeben, die auf anderen Lehrstühlen dann auch wieder was in Bewegung setzen. Und meine Message ist einfach, dass es unsere Aufgabe ist, uns um die Patienten zu kümmern, die uns anvertraut sind, das auf höchstem Niveau. Und dazu dient auch die Forschung und auch die Lehre. Das ist praktisch untergeordnet. Irgendwo gleichwertig, trotzdem untergeordnet. Also Forschung jetzt komplett losgelöst von der Patientenversorgung, kann ich mir nicht vorstellen. In meinem Gebiet jetzt. Und deshalb, wenn Sie sagen, nach positiven Erlebnissen, also das Größte, was einem immer so passiert ist, wenn wir Patienten, die vielleicht im Tode geweiht waren und denen es wirklich schlecht ging oder die einen schweren Unfall hatten, wenn die irgendwann an die Hand geben, vor einem stehen und sagen, es war gut, dass wir hier sein konnten bei Ihnen in Ihrer Klinik und wir sind froh und die gehen dann wieder gut hergestellt nach Hause. Und das Allerschönste ist, dass ich weiß, dass das jetzt nicht meine eigene Leistung ist, sondern dass wir das in einem gesamten Team erbracht haben. Und das schweißt einen zusammen und das ist ein unglaubliches Gefühl. Und natürlich, wenn meine Mitarbeiter habilitieren, Forschungspreise gewinnen und so. Also man freut sich dann irgendwann eigentlich fast nur noch über die Sachen von anderen. von Mitarbeitern, weil man selber vielleicht ein paar Sachen erreicht hat und das geht einfach in den Hintergrund.
Es gibt ja sicherlich auch mal Fälle, wo man nicht helfen kann oder wo man persönlich auch vielleicht einen Frustmoment hat oder sich mehr gewünscht hat. Wie gehen Sie damit um? Trifft Sie das dann auch?
Ja, das trifft mich auch natürlich. Und das sind dann auch Patienten, wo man dann auch nicht so abschalten kann. Wir haben gerade ein Kind, das 6 Jahre alt mit einem Rhabdomyosarkom, das wir jetzt auch bald operieren werden. Da weiß man auch nicht genau, wie das dann ausgehen wird. Man darf die Warum-Frage nicht so richtig stellen. Man muss einfach versuchen, immer das Beste draus zu machen. Und oft ist es, nicht oft zum Glück, aber immer wieder, dass wir einen Patienten operiert haben, zum Beispiel nach einer Tumoroperation, alles, der Tumor ist entfernt, er ist gut wiederhergestellt und ist eigentlich schon kurz vor der Entlassung und bekommt noch einen Herzinfarkt oder Lungenarterienembolie oder irgendwas oder muss reanimiert werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie dann jemand noch zu Schaden kommen kann und stirbt dann kurz vorher, dann stellt man schon sehr vieles in Frage. Wir treffen uns dann, überlegen, was hätten wir anders machen können. Und ich versuche, es gelingt nicht immer, aber ich versuche die negative Energie, die dann entsteht, die Frustration, irgendwie wieder als Motivation zu sehen, weiterzumachen, noch besser zu werden, vielleicht Sachen zu vermeiden, die man vielleicht hätte vermeiden können, aber am Ende ist es auch eine Frage der Weisheit, um die man irgendwie jeden Tag ringen muss, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wenn wir mal auf Ihr Fach blicken, ich habe das als sehr innovativ damals in Ihrer Einführung kennengelernt, also auch durch den Einsatz wirklich digitaler Instrumente, 3D-Rekonstruktionsmodellen. Und so einer Ihrer Schwerpunkte, das könnte man wahrscheinlich über alle kleineren Schwerpunkte sagen, ist ja tatsächlich sowas wie eine mikrochirurgische Gewebetransplantation oder wie man das auch nennen soll, oder Verpflanzung. Wie würden Sie Ihre Schwerpunkte so insgesamt beschreiben oder Ihren Weg durch das Fach?
Ja, also das sage ich auch den Studierenden immer. Ich habe das große Glück, dass ich im schönsten Fach, das es gibt, arbeiten darf. Ja. Sagen vielleicht andere auch, aber bei uns ist es tatsächlich so, weil das Fach ist natürlich, es besteht einfach aus sehr vielen Teilen. Es ist einmal Medizin und Zahnmedizin. Beide Bereiche fließen ein und in der Zahnmedizin ist natürlich auch viel Hightech drin. Das heißt, digitale Abformung, Planung. Ich glaube, das ist schon wahrscheinlich 20 Jahre her, da wurden schon digitale Abformung von irgendwelchen präparierten Zähnen gemacht und dann wurde im Nebenraum wurde eine Krone erstellt. Und die ganzen Informationen fließen letztendlich auch in unser Fach ein. Und wir machen, unsere Spezialität ist schon mikrochirurgischer Knochenaufbau, also Rekonstruktion im knöchernen Bereich. Weil wir da halt sehr viele Innovationen nutzen können. Das heißt, wir machen eigentlich planen fast alles am Computer und dann kommt halt die Kombination aus Hightech, das ist hier RWTH, da haben wir auch sagen wir 7-stellige Projekte am Laufen, dass wir wirklich versuchen, da zum Beispiel durch Automatisierung oder durch Verbesserung den Computerbereich, die Steuerung oder die Navigation zu verbessern. Auf der anderen Seite kommt aber das pure Handwerk. Und wenn Sie in dem puren Handwerk, in der Mikrochirurgie nur einen ganz kleinen Fehler machen, dann ist die ganze Planung und alles, was Sie gemacht haben, können Sie nicht mehr retten. Das ist praktisch dann alles umsonst gewesen. Und deshalb ist es einerseits anspruchsvoll, aber andererseits natürlich auch total befriedigend, weil Sie in allen Bereichen eigentlich, Sie müssen immer alles rauskitzeln, dass es richtig gut wird und Sie haben auch noch, ich sag mal, Nervenkitzel ist das falsche Wort, aber Sie haben halt, es ist ein gewisser Druck natürlich, aber natürlich auch, Sie müssen performen, Sie müssen das irgendwie hinkriegen, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie planen eine komplette Rekonstruktion von einem Unterkiefer, gleichzeitig setzen Sie schon am Becken oder am Unterschenkel, von wo Sie das Transplantat entnehmen, schon Implantate für die spätere zahnärztliche Versorgung. Dann ist es natürlich ein Riesenaufwand, auch finanziell kommt ganz, ganz schön was zusammen. Und wenn Sie dann im OP irgendwie einen Fehler machen oder Sie kriegen eine Thrombose in den Venen, weil Sie es nicht gut genäht haben oder weil irgendwas anderes passiert, dann ist halt alles plötzlich über den Haufen geworfen.
Da muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, Sie setzen die Implantate schon am noch bestehenden?
Ja, wir können das machen, genau. Okay. Mhm. Wir machen das zum Beispiel am Becken ganz oft. Da ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher auch zu extrapolieren. Ja. Das heißt, wir wissen schon, wenn wir das Implantat am Becken setzen, wissen wir, in welcher Position im Mund es später sein wird.
Okay.
Das heißt, die ganze, das, also wir nennen das Backwards Planning. Also ja. Backwards Planning, sagen wir ganz radikal. Das heißt, wir gehen von der finalen Situation aus, wie wir es haben wollen, mit Kronen, mit Zahnersatz. Und dann rechnen wir zurück, erstmal, wo müssen Implantate sein, wo muss Knochen sein, wo hole ich den Knochen her. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, in einem Projekt, das eben komplett automatisiert zu machen. Das heißt, dass auch jetzt vielleicht Kliniken, die nicht so die Expertise haben, dass denen Vorschläge erbracht werden, wie man sowas am besten versorgt. Und dann muss man eigentlich nur noch das Chirurgische leisten. Aber die Planung, das wird alles automatisiert gemacht.
Ich kann ja nicht nur, also am Beckenkamm oder am Wadenbein, ich kann ja nicht nur Knochen nehmen, ich muss ja auch Blutgefäße
genau.
mit...
Ja, Blutgefäße, Haut bis Muskulatur und das macht es halt so spannend, aber wie gesagt, also ich habe eine Passion da drin natürlich, weil wir machen jetzt Ende des Monats in der Charité unseren 70. Internationalen Kurs, ja. bei dem wir solche Sachen wirklich weitergeben. Mhm. Machen den an Körperspendern, das heißt, wir operieren gemeinsam mit Leuten, die aus verschiedenen Kontinenten kommen. Im Moment durch Corona ist es eher der europäische Kontinent, aber sonst haben wir wirklich aus allen Kontinenten Teilnehmer und dann operieren wir das vor. Wir zeigen das erstmal theoretisch, operieren das vor und dann machen die das nach und wir helfen denen gemeinsam. Und das ist halt das, was ich meine, dass der Impact nicht nur darin liegt, dass wir unsere eigenen Patienten gut versorgen, sondern wir müssen die Expertise weitertragen, dass auch andere profitieren. Mhm. Und das ist auch wieder anstrengend auf der einen Seite, aber wenn man dann da abends sitzt, wir haben dann so einen Kursabend und dann kommen wirklich Leute von überall und man sieht schon, dass die einfach so motiviert sind und die nehmen teilweise viel auf sich. Daher zu kommen und mitzumachen, dass man einfach denkt, das ist genau der richtige Platz, dass ich jetzt genau da bin und das mit denen mache und wir das gemeinsam irgendwo ja, feiern, dass wir unsere Zeit investieren, um das Leben für Menschen besser zu machen.
In Ihrem Fach ist ja nochmal die Besonderheit der Ort, an dem es dann geschieht. Das Gesicht ist ja für die Leute sicherlich ästhetisch, aber auch seelisch hat das eine ganz besondere Bedeutung, weil wenn ich da verunstaltet bin, dann leidet ja mein ganzes Umfeld, alles. Ne? Meine Sozialkontakte, ich habe so eine Art Identitätsstörung in dem Moment. Das sind sicherlich ziemlich schlimme Fälle, die Sie dann auch entsprechend behandeln. Ne?
Ja, also ich denke, dass das nochmal eine besondere Herausforderung insgesamt darstellt. Wenn ich irgendwo am Körper irgendwie mir Gedanken mache über die Schnittführung, dann mache ich das meistens so, dass es halt einfach zweckmäßig ist, dass ich möglichst schnell an die Stelle komme, wo ich irgendwie sein muss, wo ich hin muss. Aber im Gesicht geht es nicht. Im Gesicht muss ich mir jedes Mal überlegen, an welcher Stelle kann ich wie irgendwo hinkommen, damit das unbemerkt bleibt. Also zum Beispiel allein, um Augenfrakturen zu versorgen, Orbitafrakturen, könnte ich Ihnen 8 oder 9 verschiedene Schnittführungen aufzeigen, wie man da hinkommt. Je nachdem, ob jemand vielleicht eine Falte in der Stirn hat, ob jemand um Unterlid ein bisschen eine Falte hat oder jemand ganz jung ist, dass ich übers Auge, über die Bindehaut operiere oder über die Augenbraue. Also man überlegt sich bei jedem Patienten, wie ich was genau mache, weil das genau der Punkt ist. Man kann alles andere dann verstecken, wenn man jetzt am Oberschenkel in Arbeit sieht, man halt dann eine lange Hose an oder wie auch immer, aber im Gesicht ist es nicht möglich. Deshalb ist es eine besondere Herausforderung und es hängt auch sehr viel Emotion dran, definitiv. Ja. Wird wahrscheinlich der Herzchirurg auch sagen, aber es ist definitiv so.
Jetzt überblicken Sie so knapp, wahrscheinlich so knapp 30 Jahre Mundkiefer-Gesichtschirurgie im Wesentlichen. Ne? Das ist ja schon ein gewisser Zeitraum. Was haben Sie für so ein Gefühl, es hat sich drastisch geändert wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Was würden Sie denn noch so prognostizieren? Was kommt noch? Was ist so in der Pipeline für die nächsten
Jahre? Ja, also ich glaube, dass auch chirurgisch noch nicht alles abgegrast ist, sondern wir können immer noch miniaturisierter, also kleiner werden, gezielter werden. Also zum Beispiel im mikrochirurgischen Gewebetransfer. Es gibt viele Kliniken, die können vielleicht ein Transplantat oder zwei Transplantate. Wir versorgen die Patienten hier mit 10 verschiedenen Transplantaten. Je nachdem, wie sich die Defektregion darstellt, versuchen wir eben auch Knochen mit Knochen, Muskel mit Muskel, Haut mit Haut zu ersetzen. Versuchen uns einfach das Beste immer für den Patienten dann rauszusuchen. Also in dem Bereich ist sicherlich noch ein bisschen was möglich. Dann der ganze Riesenbereich mit Digitalisierung, mit Planung. Also wir arbeiten auch an einem Projekt, dass wir vielleicht die Knochensägung irgendwann von einem Roboter übernehmen lassen. Das heißt, dass die Planung dann auch nochmal im OP noch präziser umgesetzt wird. Und es wird sicherlich ganz viel Handwerk bleiben. Aber zusammen mit der Technik, glaube ich, dass es ganz viele spannende Sachen gibt. Also wenn ich jetzt allein überlege, die Computerplanung von Knochentransfers, die ist zum ersten Mal 2009 publiziert worden. Das heißt, gerade mal 10 Jahre her. Und da hat sich so viel getan. Ein ganz neuer Bereich hat sich aufgetan. Und so gibt es viele, also auch in der Onkologie könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch mal noch was anderes kommt, dass wir manche vielleicht grässliche Tumoren gar nicht mehr operieren müssen, sodass man es vielleicht durch Systemtherapie behandeln muss. Da hätte ich gar kein Problem mit, im Gegenteil. Wir haben so viele andere Bereiche, in denen wir tätig sind. Also ich gucke zuversichtlich und spannend auch in die Zukunft. Das ist auch extrem befriedigend, wenn man so ein bisschen die Zukunft mitgestalten kann, durch Projekte, die man selber macht. Und also wir haben zum Beispiel hier in Aachen eine OP-Methode entwickelt, bei der wir mikrochirurgisches Beckenkammtransplantat nur noch von innen operieren. Das heißt, wir müssen die ganzen Muskeln und alles und den Knochen, den man von außen abgelöst hat, das muss man gar nicht mehr machen. Man kann das durch neue Techniken von innen machen. Das hat unser leitender Oberarzt eigentlich da die Idee gehabt. Wir haben es dann gemeinsam weiterentwickelt, operiert. Und das ist, das wird jetzt, also da war jemand, eine Oberärztin aus der Charité da, die das lernen wollte. Und das ist einfach dann toll, wenn man dann auch dazu beitragen kann, dass sich Sachen weiterentwickeln und man so eigentlich in der Speerspitze irgendwie mit drin ist, Sachen zu entwickeln. Und das ist toll hier auch in Aachen, dass wir sowas machen können.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf den Nachwuchs schaut, ich habe ja, so hausintern gelten sie ja schon als Motivator, ne? Das kann man ja sagen. Also es kommen Menschen zu Ihnen und wenn die gut sind, dann nehmen Sie die unter ihre Fittiche und ich habe auch das Gefühl, dass die sich dann entwickeln und dann auch weiterziehen und ihren Weg dann auch letztendlich finden. Aber wenn ich jetzt ein Mundkiefer-Gesichtschirurg werden will, was muss ich denn dann mitbringen? Welche Eigenschaften? Also eine ruhige Hand, oder?
Ja, also ich glaube, dass das Wichtigste im Leben und in der beruflichen Entwicklung ist, dass man irgendwie weiß, was man will. Also es gibt so viele Bereiche, auch in unserem Fach. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die wollen einfach vielleicht überschaubare Eingriffe machen. Und dann ist es sinnvoll, wenn die in eine Versorgungsklinik gehen, die dann möglichst viel in kurzer Zeit operieren, auch jetzt nicht so spektakuläre, riesige Eingriffe, sondern einfach eine Versorgung machen und später dann in der Niederlassung den Patienten dienen und wirklich tolle Sachen machen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht wirklich auch gerne was weiterbringen wollen, das heißt auch Forschung machen wollen oder auch wirklich Freude haben an solchen OPs, die, also wir machen das mehrmals in der Woche, die ja meistens so 10 bis 12 Stunden dauern, die Standfestigkeit mitbringen wollen, die das wirklich anspricht, sowas zu machen, sowas zu lernen, ja, für die können wir schon auch eine gute Klinik sein, wenn man sich dann gut entwickeln kann, man kann vieles machen. Und das lerne ich immer mehr. Die Kunst besteht darin, das irgendwie möglichst schon recht früh zu wissen, was man eigentlich will. Wenn jetzt jemand schnell seinen Facharzt machen will, um dann irgendwie eine Praxis zu übernehmen, dann wird er sich einfach quälen mit dem, was ich verlange, mit dem, was ich will, dass wir Projekte machen, dass man Zeit investiert und dass man auch wirklich solche Eingriffe lernt, weil er weiß, er wird später eigentlich gar nicht mehr so mit Herzblut machen. Dann ist er frustriert, dann bin ich vielleicht auch frustriert, weil ich was anderes erwartet habe. Und andersrum genauso, wenn jemand irgendwie immer denkt, er hätte irgendwie gerne das noch gemacht, er hätte gerne noch irgendwie seine Promotion zu Ende gemacht, hätte Forschungsprojekte gemacht und landet in einem Versorgungskrankenhaus, dann hat er einfach auch einen Fehler gemacht. Und auch sein Chef ist wahrscheinlich nicht zufrieden, die Mitarbeiter auch nicht, die Kolleginnen und Kollegen, weil die halt denken, der ist immer irgendwie. Also wenn die Passform stimmt, dann kann man sich wirklich entwickeln. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und ich rede ganz offen immer, wenn jemand sich bewirbt, dann verspreche ich nie was, was ich nicht halten kann. Aber ich sage auch, dass ich alles dafür tun werde, dass er genau seine Ziele auch erreicht oder ihre Ziele, die sich auch vornehmen. Und dann passt es oft ganz gut.
Super. Herr Professor Hölzle, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.